welches Thema beherrscht die Medien diese Woche noch mehr als der Krieg im Iran?
Der gestrandete Wal in der Wismarer Bucht?
Fast. Der Bericht der Finanzkommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer frisch gebackenen Folge auf Messerschneide, eurem Podcast rund um das Gesundheitssystem in Deutschland. Mein Name ist Felix Riemenschneider, ich bin Arzt und mir live zugeschaltet aus Frankfurt ist heute meine Schwester.
Julia Riemenschneider, von mir auch hallo und herzlich willkommen. Und vielleicht ein ganz kleines Entschuldigung, wenn die Qualität heute etwas schlechter ist. Wir haben uns hier etwas spontan heute zusammengefunden, ob der Aktualität des heutigen Themas.
Bevor wir aber anfangen, nochmal zur Erinnerung, wir sind beide Ärzte, Geschwister und machen hier alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, unsere PatientInnen und auch dich täglich betreffen.
Wir wollen wie immer anfangen mit unserem Feedback zur letzten Folge. Da ging es ja um die aktuelle Lage der PsychotherapeutInnen hierzulande. Und da haben wir auch tatsächlich ein bisschen Rückmeldung zu bekommen und auch ja, eine Mail ist uns ins Postfach geflattert.
Genau, nochmal vielen Dank an dieser Stelle dafür und nochmal vielen Dank an dieser Stelle natürlich an Marleen fürs Mitmachen.
Vielen, vielen Dank auch von mir.
Dann kommen wir mal direkt zu den News und auch wenn das Thema dieser Folge die News zur letzten Folge schon fast wieder überschattet, würde ich mal sagen, möchten wir das Thema ganz kurz nochmal aufgreifen und etwas nachreichen. Und zwar haben wir in unserer letzten Folge noch am Ende drüber gesprochen und die Marleen hat es ja auch nochmal aufgegriffen, dass ja Streichungen der Honorare der Psychotherapie im Raum standen von bis zu 10%. So schlimm ist es jetzt am Ende nicht geworden, aber trotzdem sind es insgesamt 4,5% geworden, jetzt ab dem 1. April diesen Jahres, was natürlich ein richtiger Hammer ist. Wo gibt es sowas schon? Eine Streichung sozusagen des Honorars, eine inverse Gehaltserhöhung sozusagen, also eine Gehaltserniedrigung. Und das hat natürlich auch zu massiven Protesten in der Psychotherapie-Szene geführt und unter anderem auch zu einer Petition, die fordert, dass das Ganze jetzt natürlich wieder zurückgenommen wird. Das kann allerdings nur noch eine Person machen, und zwar unsere Bundesgesundheitsministerin Nina Waken. Und da haben wir auch nochmal natürlich in einem Reel an sie appelliert. Bei Instagram könnt ihr gerne nochmal gucken, dass sie das noch zurücknehmen kann. Weil, wie gesagt, es ist ein komplett verrückt, muss man sagen, dass jetzt einfach da die Gehälter aktiv gekürzt werden sollen und damit die Versorgung für die gesetzlich versicherten Menschen mit psychischen Problemen 100% schlimmer werden wird. Ich habe es auch unterschrieben, die Petition. Wie sieht es bei dir aus, Julia?
Ich habe es auch direkt unterschrieben, als ich es gesehen habe und auch geteilt bei Instagram. Vielleicht hat es der ein oder andere auch mitbekommen. Wir haben es auch in unserer Beschreibung nochmal verlinkt. Und man muss auch sagen, das haben sehr, sehr viele schon getan. Das sind nämlich aktuell schon bis zu 400.000 Unterschriften, die die Petition gesammelt hat. Also sehr, sehr starkes Zeichen, denke ich.
Ich denke, eine Petition in dieser Folge wird es nicht geben. Aber womit beschäftigen wir uns, Julia?
Genau, Felix, du hast das Ganze ja sehnlichst erwartet. Schon letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Und aus aktuellem Anlass machen wir jetzt eine ganze Folge über die aktuellsten News, die am Montag veröffentlicht wurden. Und da ging es nämlich um die Vorschläge der Finanzkommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Kurzer Reminder, wir haben das Thema unter anderem zur letzten Folge 63, Wakens Sparpläne, behandelt. Und jetzt soll bzw. muss halt wirklich grundlegend was passieren, denn die gesetzlichen Krankenversicherungen machen miese und zwar ordentlich. Und laut der aktuellsten Veröffentlichung hatte man ja initial mal angenommen, dass es sich um ungefähr ein Defizit von 2 Milliarden Euro handelt, aber ab 2027 kracht es jetzt richtig und die GKV wird mit über 15 Milliarden Euro in die roten Zahlen rutschen. Und nur dieses Jahr, ne? Also das laut der aktuellsten Prognose steigert sich das dann nochmal bis 2030 jährlich. Es wird jährlich teurer werden, wenn wir jetzt nichts tun. Und es muss am Ende eine Lücke auf über 40 Milliarden Euro gestopft werden, wenn eben nichts passiert. Das würde natürlich für uns alle bedeuten, dass die Krankenkassenbeiträge explodieren. Und das will unsere Bundesregierung jetzt unbedingt verhindern und hat auch Ja, bereits hatten wir in unserer Folge 51, dem Koalitionsvertrag, darüber gesprochen, dass sie versprochen hat, die Beiträge stabil zu halten. Und deshalb wurde eben diese Finanzkommission eingesetzt, die jetzt am 30.03. die Vorschläge präsentiert hat. Also wenn ihr jetzt die Folge hört, vergangenen Montag ist dies passiert.
Kurzer Einschub nochmal an dieser Stelle. Ich habe mir ja die Pressekonferenz da in Ausschnitten auch angeguckt und ich muss wirklich sagen, die wurde ja zusammen von diesen ExpertInnen mit Nina Wagen abgehalten und ich finde es immer wieder lustig, wenn man das sich anguckt, wenn da was präsentiert wird in dieser Bundespressekonferenz, weil die haben ja keinen Beamer, also die machen ja keine PowerPoint-Präsentation, sondern haben immer so große Tafeln. Ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet in der Schule, wenn ihr eine Präsentation gemacht habt, wie wenn ihr ein Plakat malt und da haben sie halt immer ausgedruckt ihre Bilanzen und ihre Grafiken drauf und ich weiß nicht, ob Nina Wagen sich die am Ende dann ins Schlafzimmer hängt oder so und dann drauf guckt und sagt, oh, krass, was ich alles erreicht habe. Aber ich finde das irgendwie immer so witzig, weil ansonsten kenne ich das einfach nicht aus der Realität, dass man irgendwie solche Grafiken noch auf Papier oder Pappe ausdruckt.
Ja, das finde ich auch sehr verwunderlich. Wer sich jetzt fragt, woraus oder aus welchen Menschen diese Expertenkommission besteht oder bestand. Es sind insgesamt 10 unabhängige WissenschaftlerInnen, also keine CDU-Parteimitglieder. Ich denke, das ist schon wichtig hervorzuheben. Und Nina Wagen hat auch zu den Vorschlägen gesagt, man müsse nun offen an die Sache herangehen und nicht von vornherein ablehnen. Wir wollen euch jetzt im Laufe dieser Folge einmal die verschiedenen Vorschläge näher bringen. Wer vielleicht Instagram zur Verfügung hat, wir verlinken diese tollen Pappplakate, die eigentlich ganz gute Grafiken darstellen zur Veranschaulichung. Auch nochmal, man kann sie sich parallel mit angucken für ein besseres Verständnis. Weil es gibt insgesamt 3 verschiedene Kategorien, die eigentlich benannt wurden mit Kategorie A Sternchen, Kategorie A und Kategorie B. Zur Vereinfachung in unserer heutigen Folge werden wir sie lieber aber 1, 2 und 3 nennen, weil A Sternchen und A kann zu Verwechslung führen. Okay, was bedeuten nun die Kategorien 1, 2 und 3? Bei Kategorie 1 handelt es sich eben um Ersparnisse für das Jahr oder ab dem Jahr 2027, die eben positive Auswirkungen auf Einsparungen und Einnahmen haben, sowie auch auf die Qualität der Versorgung. Also Versorgungsqualität ist hier ein wichtiges Schlagwort. Bei Kategorie 2 handelt es sich dann um Einsparungen oder Einnahmen ohne erwartbare Auswirkungen auf die Qualität der Versorgung bzw. Steuerungseffekte, Zugang oder Verteilungsgerechtigkeit. Und Kategorie 3 sind dann eben Einsparungen oder Einnahmen, die mit unsicheren oder potenziell negativen Auswirkungen auf die Qualität der Versorgung, Zugang oder Verteilungsgerechtigkeit eingehen. Welche Kategorie ist am größten? Tatsächlich Kategorie 2 mit erwartet ungefähr 35,7 Milliarden Euro. Dann kommt eben Kategorie 3 mit 5,7 Milliarden Euro. Und Kategorie 1 ist die kleinste, aber halt sicherste Gruppe wahrscheinlich mit 0,9 Milliarden Euro. Hierzu gibt es eben auch ein schönes Pappplakat, ne? Das verlinken wir euch jetzt auch nochmal bei unserem Instagram-Account. Da sieht man auch sehr transparent nochmal die einzelnen Kategorien mit den erwarteten Ersparnissen gestaffelt für die Jahre 2027 bis 2030. Und was halt auffällt, es wird immer diese erwarteten Auswirkungen werden immer gegenübergestellt den Deckungslücken, die erwartet werden in den entsprechenden Jahren. Und da sticht ins Auge, zum Beispiel 2027 ist die Deckungslücke bei 15,3 Milliarden Euro und die erwarteten Ersparnisse zusammengefasst mit den einzelnen Kategorien übersteigt diese Deckungslücke deutlich mit jetzt zum Beispiel für 2027 42,3 Milliarden Euro zusammengerechnet. Also das ist dann ungefähr das Dreifache knapp.
Jetzt werden natürlich viele von euch sagen, macht ja gar keinen Sinn, wieso wird so viel Geld gespart, ist ja viel zu viel. Das stimmt leider nicht ganz, weil erstens haben wir ja eine Kommission eingesetzt, die jetzt erstmal nur Maßnahmen empfiehlt. Das heißt, es muss gar nicht davon alles umgesetzt werden. Und das Ziel der Kommission ist natürlich, dass sie möglichst viele Empfehlungen abgeben und die Regierung bzw. die Politik dann am Ende Maßnahmen, die auch realistisch umsetzbar sind, daraus pickt. Außerdem müssen die gesetzlichen Krankenversicherungen, und dazu sind sie ja gesetzlich verpflichtet, einen Überschuss erwirtschaften. Das heißt, sie müssen Rücklagen aufbauen und müssen ins Plus kommen sozusagen. Das heißt, es muss sowieso mehr sein. Und umso mehr, blöd gesagt, desto besser, weil sie während der Corona-Pandemie ihre Rücklagen abgebaut haben und jetzt ja immer wieder, blöd gesagt, kurz vor der Insolvenz stehen und deswegen einfach wieder mehr ins Plus kommen müssen. Ja, und da kommt kein Weg dran vorbei.
Das Sparschwein muss gefüllt werden.
Ja, oder wie gesagt, der Karren fährt an die Wand. Oder steht ja schon vor der Wand, würde ich mal sagen. Verteilt werden soll die Last natürlich möglichst gleichmäßig. Das heißt, diese ganzen Ersparnisse sollen jetzt nicht alle nur zu Lasten der Patienten gehen oder nur zu Lasten der Ärzte oder nur zu Lasten der Regierung, sondern am Ende des Tages möglichst gleichmäßig. Also sie betreffen sowohl die PatientInnen, Ärzte und ÄrztInnen, die Krankenhäuser und am Ende auch den Steuerzahler, also den Bund.
So sieht's aus. Was ich auch sehr gut finde noch, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Expertenkommission aus 10 verschiedenen Menschen besteht. Es konnten aber viele verschiedene Interessenvertreter auch Vorschläge für Sparmöglichkeiten einreichen. Also insgesamt sind da über 1000 Vorschläge eingegangen, die dann eben von dieser Expertenkommission bewertet wurden und jetzt eben zusammengefasst wurden zu diesen 66 Empfehlungen. Also auch da sieht man, es haben sich viele Gedanken gemacht und es ist jetzt schon ein großes Gemeinschaftsprojekt, das uns hoffentlich dann auch vermittelt, dass unsere notwendigen Leistungen auch erhalten bleiben und auch finanzierbar bleiben. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, insgesamt, dass ein großer Fokus auf der Stärkung der Prävention gelegt wird. Also Einführung gewisser Steuern, die wir hier auch eventuell schon mal angesprochen haben. Genau. Aber gut, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Kleiner Cliffhanger für gleich. Wir springen jetzt direkt mal rein in den Honigtopf aus den verschiedenen Maßnahmen. Und keine Sorge, wir schauen uns jetzt natürlich auch mal nicht alle 66 Maßnahmen genau an, sondern die, die am meisten Geld sparen können und die uns am meisten auch persönlich natürlich irgendwo interessieren und die wir für besonders relevant halten und auch euch da draußen wahrscheinlich am meisten betreffen direkt.
Dann fangen wir direkt mal an mit Kategorie 1, also den Maßnahmen, die potenziell auch die Versorgungsqualität verbessern könnten. Das sind insgesamt 6 Maßnahmen, die bis zu 0,9 Milliarden Euro pro Jahr an Einsparungen einbringen könnten, also 1/15 von dem, was wir brauchen sozusagen. Hier habe ich mal als erstes rausgegriffen den Vorschlag Nummer 33, ist natürlich ein Klassiker, den die Julia bestimmt auch noch aus dem Krankenhaus kennt. Und der könnte insgesamt ungefähr 0,5 Milliarden kurzfristig einbringen und damit am meisten in dieser Kategorie. Und zwar geht es hier um die automatische Erweiterung des Prüfauftrags des medizinischen Dienstes der Krankenkasse für stationäre Leistungen. Und zwar, Julia, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben beide im Krankenhaus gearbeitet und das Krankenhaus muss ja auch immer eine Abrechnung machen und dann eine Rechnung an die Krankenkasse schicken. Die Krankenkasse sagt dann aber häufig, die Diagnose oder die OP-Abrechnungscodes, die können doch gar nicht stimmen und lässt dann den medizinischen Dienst der Krankenkasse den Fall prüfen. Der medizinische Dienst geht dann wieder ins Krankenhaus und prüft den Fall und merkt dann, ja stimmt, Diagnose ist falsch und verlangt Geld zurück oder einen anderen Betrag. Merkt aber auch bei der Prüfung noch, die Verweildauer war ja auch viel zu lang. Jetzt ist das Problem, aktuell darf der medizinische Dienst nicht automatisch die zweite fehlerhafte Geschichte mitprüfen. Das heißt, er darf nur die Sache prüfen, die sozusagen primär aufgefallen ist. Das würde sich jetzt ändern durch diesen Vorschlag. Im Endeffekt eine Verhinderung, eine Art von einem Abrechnungsbetrug, würde ich jetzt mal sagen. Und habe diese Maßnahme erstmals gut bewertet.
Naja. Klingt irgendwie auch einleuchtend und sinnvoll. Ich glaube, da wäre halt die Frage etwas, ob das von der Manpower so zu stemmen ist. Kann ich mir jetzt wenig drunter vorstellen, wie aufwendig sowas ist, ehrlich gesagt.
Ja gut, die Leute sind ja eh schon da, um das zu prüfen und können dann halt einfach alles prüfen, was ihnen noch auffällt, in dem Zusammenhang mit dem Fall, den sie eh schon prüfen.
Das verstehe ich auch. Nur wenn ich mir vorstelle, es kommt ein Patient zu mir mit einem Problem und sagt so, naja gut, ich habe jetzt meine 3 Kinder mitgebracht, vielleicht können sie da auch einfach nochmal kurz drüber gucken. Dann denke ich mir so, ist ja nur ein 15-Minuten-Termin, wird schwierig in der Zeit. Weißt du, das war jetzt nur gerade meine Überlegung, weil ich glaube ja schon, dass das natürlich auch mehr Arbeitsaufwand bedeutet kurzfristig, aber gut.
Ja. Wie gesagt, sind am Ende.
Es wurde geprüft, es macht Sinn.
Wir können es jetzt natürlich nicht durchdeklinieren, aber so auf den ersten Blick habe ich gedacht, es macht Sinn, ja. Und es verhindert auch einfach, dass man, blöd gesagt, natürlich absichtlich was mal überberechnet, um dann sozusagen zu sagen, ja, okay, davon gehen 9 von 10 Sachen durch und so ist das Risiko natürlich zu bescheißen einfach geringer, würde ich sagen. Und wir wissen beide, wie es ist. Ja, der soll mal noch einen Tag länger bleiben oder blablabla rechnet. Hast du das und das abgerechnet und blablabla. Weißt ja, wie es ist. Viele der anderen Vorschläge in der Kategorie sind eigentlich auch No-Brainer, finde ich. Und zwar einmal die obligatorische Zweitmeinung bei mengensensiblen Eingriffen. Also zum Beispiel hier als mal hervorgehoben die Prothesen, also Knie- oder Hüftprothesen. Das betrifft jetzt nur die stationäre Versorgung, würde kurzfristig 0,2 Milliarden sparen, also 2027, könnte aber einen krassen Effekt bis 2030 haben, bis zu 1,2 Milliarden. Das heißt, unser Vater zum Beispiel, ist mir schon aufgefallen, der humpelt ja manchmal ein bisschen, der hat bestimmt rechtzeitig eine leichte Coxarthrose und der würde jetzt sagen, okay, ich will mich jetzt operieren lassen und müsste dann sozusagen, bevor er zum Krankenhaus geht und sagt, ich mache jetzt die OP, eine Zweitmeinung einholen, die auch nochmal bestätigt, er braucht die Prothese. Wie gesagt, der Hintergrund ist einfach, wir machen viel zu viel Prothesen. Das ist ja im internationalen Vergleich auch erwiesen. Das haben wir ja in unserer Überversorgungsepisode auch mal gesagt.
Ja, sehe ich auch als sinnvoll.
Das Gleiche schließt sich da nochmal an die Begrenzung von potenzieller Über- und Fehlversorgung in der Kieferorthopädie, also bei Zahnspangen bei Kindern. Ich glaube, das ist eine gute Neuigkeit auch für viele Kinder, dass es einfach weniger Zahnspangen geben soll. Und ich glaube auch wirklich, dass da auch viel Quatsch einfach auch dabei ist.
Wobei ich fand meine lockere Zahnspange damals eigentlich ganz cool.
Okay.
Und ich habe es auch gemacht, wenn die Abdrücke gemacht wurden, die haben immer lecker geschmeckt. Naja.
Kannst ja trotzdem eine Zahnspange haben, muss halt dann, müssen halt Mama und Papa dann bezahlen.
Ist so.
Okay, ja. Fällt dir sonst zu der Kategorie noch was auf? Hast du da noch was zu sagen oder noch zu einem anderen Bereich?
Ich glaube erstmal nicht. Sind jetzt noch nicht so die übelsten Summen, aber ich finde dafür Kategorie 1, evidenzbasiert, nachhaltig und schadet der Versorgungsqualität nicht. Im Gegenteil, verbessert sie unter Umständen. Finde ich, klingt jetzt auch für alle PatientInnen nicht als einschneidend und eigentlich gut.
Denke ich auch. Aber ist halt leider nicht mal eine Milliarde. Von daher nicht genug.
Ja.
Dann kommen wir mal zur Kategorie 2. Also Maßnahmen, die wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen, aber auch keine positiven auf die Qualität der Versorgung haben werden. Das ist die größte Gruppe mit Ersparnissen ab 35,7 Milliarden Euro schon nächstes Jahr. Das sind insgesamt 40 Maßnahmen, also mega viele, da werden wir jetzt nur einen ganz kleinen Teil von angucken. Am meisten Geld würde sparen die Maßnahme oder der Reformvorschlag Nummer 62. Finanzierung der Beiträge von Bürgergeldbeziehenden in der GKV soll ab sofort vom Bund bezahlt werden. Also soll nicht mehr von der, aktuell ist es so, wenn du ins Bürgergeld rutschst, also lange arbeitslos, bezahlt die gesetzliche Krankenversicherung weiterhin deine Gesundheitsleistungen. Das soll dann sozusagen vom Bund bezahlt werden. Am Ende finde ich, ja, kann man machen. Es ist auch eine große Summe, 12 Milliarden. Aber am Ende verlagern wir natürlich nur die Kosten. Das Problem bleibt das gleiche. Also es ist einfach teuer. Aber es ist ein solidarisches System, also von daher irgendjemand muss bezahlen. Aber klar, kann man machen. Dann kommt der zweite Punkt und das trifft uns dann schon mal etwas härter. Und zwar alle, die im Gesundheitssystem arbeiten, aber natürlich auch uns ÄrztInnen. Und zwar eine globale Begrenzung der Vergütungsanstiege. Das sind insgesamt 5,5 Milliarden schon ab 2027 und würde quasi bedeuten, oder der Hintergrund da ist, dass die jährlichen Vergütungsanstiege in allen Dienstleistungsbereichen des Gesundheitssystems sowie auch in der Verwaltung, und das finde ich ganz wichtig zu nennen, also es würde auch alle treffen, soll angepasst werden an die tatsächliche Kostensteigerung im jeweiligen Bereich oder halt auf die ganz normalen Steigerungen der Reallöhne. Also man würde sich quasi an die anderen Systeme angleichen. Die Grundannahme ist hier wohl, stark vereinfacht gesagt, ich habe es mir durchgelesen, dass die Löhne verhältnismäßig zu stark gestiegen sind im Vergleich zu den Ausgaben. Meine Analyse, ich habe es drunter geschrieben, schwierig, weil ich meine, am Ende des Tages müssen alle Leute fair bezahlt werden und ich meine, es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man sich da eine goldene Nase noch so krass verdient mit der ganz normalen Leistung in der gesetzlichen Krankenversicherung, von der wir jetzt ja reden und nicht von irgendwelchen Igel-Leistungen oder Zusatzleistungen und keine Ahnung. Klar wird es viel Geld sparen, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Maßnahme ist.
Ja, kann ich jetzt mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Abwarten.
Dann kommt ein Punkt, wo ja schon die CSU vorgeprescht ist und gesagt hat, dass sie strikt dagegen. Und zwar die Abschaffung für beitragsfreie Ehegattenversicherung. Also nochmal ein Beispiel. Zum Beispiel, als du und ich auf die Welt gekommen sind, hatte unsere Mutter die Möglichkeit, sich kostenfrei bei unserem Vater mitzuversichern. Also konnte quasi über die Versicherung von unserem Vater umsonst mitversichert sein und darüber sozusagen Gesundheitsleistung beziehen. Das soll abgeschafft werden und würde, oder ist ein Vorschlag, und würde 3,5 Milliarden Euro ab nächstem Jahr bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf den ersten Blick habe ich gedacht, ist ja total bescheuert, dass das abgeschafft werden soll. Aber auf der zweiten Ebene, und da habe ich ein Interview gehört bei der Tagesschau von der Gesundheitsökonomin Susanne Bausch, und die hat gesagt, dass es natürlich auch zu einer Aufweichung des traditionellen Familienbildes beiträgt. Weil man fördert natürlich auch die Unabhängigkeit der Frau damit. Weil die Frau ist ja ganz normal, hat dann natürlich, oder es kann natürlich auch Männer betreffen, aber in der Regel ist es halt die Frau, die sich um die Kinder kümmert. Und die hat natürlich darüber nochmal ein doppeltes Abhängigkeitsverhältnis vom Mann, wenn sie natürlich mitversichert ist. Das heißt, sie kann keine Gesundheitsleistung beziehen, außer über ihren Ehemann, blöd gesagt. Und wenn man das abschaffen würde, gibt es auch noch einen anderen Hebel. Und zwar, man würde natürlich auch mehr Leute wieder in die Erwerbstätigkeit bringen. Also mehr Leute, die wieder anfangen würden zu arbeiten. Ist schwierig mit Sicherheit, und da gibt es auch schon Maßnahmen, die da drin stehen, wo man sagen würde, okay, betrifft aber nicht Leute bei Kindern unter 6 Jahren und so weiter. Also müsste auch wieder vieles geprüft werden oder wenn man irgendwie Angehörige pflegt oder so. Das heißt, hier würde auch automatisch wieder ein Haufen Bürokratie auf uns zukommen, was auch wieder Geld kostet. Also weiß ich nicht, ob das 3,5 Milliarden Reingewinn sind, aber prinzipiell auf den ersten Blick habe ich gedacht, ist nix. Auf den zweiten Blick habe ich gedacht, naja, vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn man das halt sozial verträglich auch gerade für Leute mit niedrigem Einkommen umgesetzt bekommt. Mhm. Muss ja, ja.
Ich glaube, ab einer bestimmten Einkommensschwelle ist das auch auf jeden Fall richtig. Ne? Und ich glaube auch, dass der Trend ja generell dazu geht, dass ja die meisten eigentlich dann, also die wenigsten bleiben zu Hause als Frau, sage ich jetzt mal klassisch gesehen, und passen auf die Kinder auf, während der Mann arbeiten geht. Ne? Ich finde es jetzt irgendwie blöd, das in Mittelschicht oder Oberschicht oder irgendwas zu unterteilen. Aber ich glaube schon, dass der Trend eigentlich auch da ist, dass die meisten ja emanzipiert sind als Frauen heutzutage und das auch machen möchten. Aber ich glaube auch, gerade bei größeren Familien unter Umständen wird es halt immer schwieriger auch. Ne?
Klar. Also es ist jetzt nicht schwarz-weiß. Also das
ist halt wirklich alle arbeiten, ja.
Aber es geht ja gar nicht darum, dass man Vollzeit arbeitet, sondern ich glaube, der Anreiz ist dann natürlich schon größer, dass man zumindest irgendeine Art von Arbeit nachgeht, um halt einfach eine normale Krankenversicherung dann zu haben.
Ja, sicherlich, ja.
Gut, dann kommen wir zu den nächsten Punkten, die habe ich mal zusammengefasst. Und zwar sind es zwei Maßnahmen. Einmal es betrifft beides die stationäre Versorgung, ist einmal die Streichung von sogenannten Prüfquoten, was ist, erkläre ich gleich, und die Erweiterung der Fallzusammenführung. Auch beide Begriffe hat Julia bestimmt schon mal gehört. Würde einmal 1,4 und einmal 2,1 Milliarden einbringen, also zusammen ungefähr 3,5 Milliarden, also so viel wie die Abschaffung der Ehegattenversicherung. Was man sich hier nochmal in Erinnerung rufen muss, es gilt immer das Prinzip, die Leistungen müssen prinzipiell ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Gerade stationär wissen wir beide, ist ja nicht immer so ist, sondern es wird immer sehr viel gemacht, aber halt auch viel Quatsch, muss man sagen, oder viel unnötige Untersuchungen. Und hier ist es auch wieder so, die Rechnungen werden ja dann gelegentlich geprüft. Und wir haben es ja vorhin schon mal kurz reingegangen, dass ja dann auch rauskommt zum Teil, dass da Sachen falsch abgerechnet werden. Und 2020 wurde hier aber eine sogenannte Prüfquote eingeführt. Und zwar hat man quasi die Krankenhäuser versucht zu schützen, weil die, übertrieben gesagt haben, ihr streicht uns ja alle Fälle zusammen. Wir kriegen ja gar kein Geld mehr. Das soll jetzt wieder abgeschafft werden, weil man hat gesehen, das hat einfach nur Geld gekostet und hat nichts verbessert an der Versorgung. Und außerdem soll die Fallzusammenführung nochmal erweitert werden. Julia, weißt du noch, was das ist? Kurze Quizfrage. Was eine Fallzusammenführung? Kannst du da ein klinisches Beispiel geben? Sonst sage ich's.
Also ich glaube, zum Beispiel, wenn wir jetzt unfallchirurgisch jemanden aufgenommen haben, der hatte eine Schenkelhalsfraktur und hat eine Prothese gekriegt, dann fällt in dem stationären Aufenthalt auf, dass der ja noch Herzrhythmusstörungen hat und einen Schrittmacher braucht. Und dann haben wir ihn zu den Kardiologen geschoben. Die haben dann den Schrittmacher eingebaut. Das bringt 1000-mal mehr Geld. Die Fälle werden zusammengeführt. Und der Unfallchirurgie, ja, die hat dann halt verloren.
Ja, es geht in die richtige Richtung. Oder das kann auch sein, dass das da schon zu einer Fallzusammenführung kommt. Aber noch ein anderes Beispiel, was ich noch ein bisschen plakativer finde. Und zwar, du nimmst jemanden auf mit Rückenschmerzen ohne Trauma. Ne, der bleibt stationär 3 Tage und wird wieder entlassen. Ja, kommt nichts raus, weiß nicht mal, ob er einen MRT kriegt, ist auch egal. Der wird jetzt 20 Tage später wieder stationär aufgenommen. Dann wird der Fall zusammengelegt und kann nur einmal abgerechnet werden. Aktuell ist diese Grenze bei 30 Tagen. Ja.
Okay.
Es ist aber auch so, dass wenn dieser Patient jetzt zum Beispiel hier in Darmstadt stationär aufgenommen wird und das nächste Mal in Frankfurt, dann wird der Fall nicht zusammengeführt aktuell. Das heißt, obwohl das in den gleichen 30 Tagen ist, gibt es keine Fallzusammenführung. Das heißt, beide Krankenhäuser können es abrechnen. Ja? Das soll aber abgeschafft werden. Das heißt, wenn jetzt der Patient innerhalb von diesen 30 Tagen, egal ob in Frankfurt oder in Darmstadt aufgenommen wird, wird dieser Fall zusammengelegt und kann nur einmal abgerechnet werden. Verstanden?
Mhm. Ja, aber das finde ich gar nicht gut, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja zu diskutieren, aber es würde halt viel Geld sparen, ne?
Aber ich finde das ja, für das Krankenhaus an sich ist es ja absolut unwirtschaftlich, muss man sagen. Weil ich meine, man kennt ja, wie viele Patienten kennt man denn, die wegen einem Beschwerdebild in 12 verschiedene Krankenhäuser gehen, kurz hintereinander, um es abklären zu lassen.
Klar. Ja, oder halt die Omi, die halt nicht mehr zu Hause zurechtkommt. Die halt einfach zum nächsten Krankenhaus gefahren wird. Nochmal ein Rettungsdienstruf.
Mm.
Ja, das ist also klar, es ist Horror. Und ist, am Ende des Tages ist das auch mit Sicherheit eine Maßnahme oder beides Maßnahmen, die werden einfach nur zu mehr Schulden von den Krankenhäusern führen. Das ist mir auch bewusst und das wird am Ende wieder der Bund ausgleichen, weil wie gesagt, die Krankenhausreform ist ja gefloppt und wir werden dadurch nicht jetzt irgendwie eine krasse Verbesserung der Versorgung bekommen. Aber ja, das ist einfach ein krasser Kostenpunkt, ne, dass halt Leute häufig in kurzen Zeiträumen wieder stationär aufgenommen werden.
Ja, ist so.
So, jetzt heißt es nochmal Zähne zusammenbeißen. Und zwar hattest du das auch vorab markiert und ich möchte es dir natürlich gerne erklären. Und zwar die Streichung der Vergütungsregelung für die sogenannte TSVG-Konstellation. Das betrifft jetzt den ambulanten Bereich und würde insgesamt 1,3 Milliarden Euro einsparen. Und zwar gab es hier wohl auch schon Reformen und gute Ideen vor unserem Podcast und zwar unter anderem 2019. Und hier wurde, und da lese ich gerne mal diese offizielle Meldung vom Bundesgesundheitsministerium zu diesem Gesetz geschrieben. Schnellere Termine, mehr Sprechstunden, bessere Angebote für gesetzlich Versicherte. Terminservice und Versorgungsgesetz, kurz TSVG. Was stand damals da drin? 5 Punkte, die damals eingeführt wurden. Und zwar einmal Leistungen, die aufgrund von der Vermittlung durch die Terminservicestelle, also 116, 117, vermittelt werden, kriegen halt eine extra Pauschale, wo nochmal Geld für abgerechnet wird. Leistungen, die aufgrund eines akuten Falls durch die Terminservicestelle, kurz TSS, vermittelt und erbracht wurden. Hausarztvermittlungsfall, Neupatient und eine offene Sprechstunde. Das sind alles Punkte, die man nochmal extra sozusagen abrechnen konnte. Ein Beispiel hierzu. Derzeit erhält ein Hausarzt, also zum Beispiel die Julia oder Julias Chefin, für die erfolgreiche Vermittlung eine Pauschale von 15 Euro, während ein Facharzt abhängig von der Wartezeit mit Zuschlägen von bis zu 100% auf die Versichertenpauschale extra budgetär abrechnen kann. Also zum Beispiel im Akutfall, jetzt mal ich als Orthopäde könnte dann 200% von dieser normalen Versichertenpauschale abrechnen, wenn es ein Notfallpatient ist. Das soll abgeschafft werden.
Ja. Ja.
Was sagst du dazu?
Genau, ich finde, das kann man einmal aufdröseln. Also diese Hausarztvermittlungsfälle, ne? Das aus der Hölle, ne? Das hasse ich wie die Pest. Ja? Am Anfang dachte ich noch, ist ja eigentlich ganz klug und ist ja auch fair enough, ne? Wenn man halt wirklich als Arzt den Termin ausmacht, vielleicht da schon mal ein kurzes ärztliches Gespräch führt, um den Patienten zu überweisen. Das checke ich, ne? Macht Sinn. Aber das wird so geisterkrank missbraucht, das glaube ich nicht. Ne? Da will ich ein Beispiel, ich will jetzt den Rahmen nicht sprengen, aber ein Beispiel, weil das hat mich richtig aufgeregt. Eine Patientin, die generell ein kardiologisches Problem hat und hier in einer größeren kardiologischen Praxis in Frankfurt auch Patientin ist, ne? Wird dauerhaft gescreent, weil schwer einzustellende Herzinsuffizienz. Dann wird diese Patientin von dem einen Professor dort angerufen und der sagt so, machen Sie sich bitte einen Termin in der Sprechstunde. Die Patientin versucht, sich einen Termin zu machen in der Sprechstunde. Da sagt ernsthaft die MFA oder wer auch immer da am Telefon war, ja, das geht, aber nur mit Hausarztvermittlung. Dann kommt diese alte Patientin, die quasi neben dieser kardiologischen Praxis wohnt, extra in die Hausarztpraxis gedackelt, um sich diese Überweisung abzuholen. Da geht es darum, dass ein Code ausgetauscht wird, ne? Weil in den seltensten Fällen ruft da irgendein Arzt irgendeinen anderen Arzt an, sondern das wird einfach abgecasht. Und das machen Praxen teilweise, geben nur Termine raus, eben mit diesem Code, ne? Um einfach abzucashen. Das wird geisterkrank missbraucht. Also,
ja, sehr gut. Genau deswegen machen wir ja die Folge, um Praxisbeispiele hier zu integrieren. Ja, also von gut. Daher finden wir das gut, um das nochmal zusammenzufassen.
Eine Sache, die ich tatsächlich, ja, vielleicht eine Sache nur, was ich aber schade fände, wenn das abgeschafft wird, weil es ja tatsächlich Slots gibt, häufig in Facharztpraxen, die ja extra Neupatienten oder auch Notfallpatienten vorbehalten werden, basierend auf diesem TSVG. Das finde ich prinzipiell schon eine gute Sache, weil das aber auch viele nicht wissen. Ja, schwierig. Aber diese Hausarzt-Facharzt-Vermittlung, ey, da bin ich geisterkrank froh, wenn es nicht mehr da ist.
Okay. Ich habe als Fazit ja dazu geschrieben, schwierig, aber ja, ich glaube, es gibt sowohl Positives als auch Negatives. Ja. So, als letztes von der Kategorie, noch von den großen Maßnahmen, die nochmal viel Geld sparen würden, wäre nochmal die Einführung eines dynamisierten Herstellerabschlags in Bezug auf patentgeschützte Arzneimittel. Das würde 2,2 Milliarden sparen, schon ab 2027. Und das fand ich jetzt auch erstmal ein bisschen kompliziert, aber ganz pauschal gesagt ist es ja so, dass Arzneimittel, die patentgeschützt sind, innerhalb von 5 Jahren im Schnitt im Mittel 8% an Preisen, an Preissteigerung haben. Das heißt, sie werden 8% teurer in fünf Jahren, was natürlich krass viel Geld ist, weil patentgeschützte Medikamente sind sowieso teurer. Und hier soll quasi die Pharmaindustrie verpflichtet werden, einen dynamisierten Herstellerabschlag wieder auf dieses Medikament zu leisten, damit sie einfach nicht die Preise unnötig in die Höhe treiben. Weil das sind, wie gesagt, krass, also es sind krasse Summen. Und ich finde es auch prinzipiell gut, weil kurz und stark vereinfacht gesagt, deckelt man damit einfach die Gewinne der Pharmabranche durch einen dynamischen Herstellerabschlag auf patentgeschützte Medikamente. Ja, finde ich eigentlich auch ein, wie gesagt, No-Brainer. Da wird jetzt die Pharmaindustrie wieder sagen, ja, dann gibt es halt keine Pharma mehr in Deutschland. Ja, keine Ahnung, was weiß ich, jeder muss halt was bezahlen. Geht halt nicht anders.
Ja, hier finde ich eigentlich auch gut, sonst per se, aus dem Bauch hinaus.
Jetzt kommen wir nochmal zu den 3 Top-Vorschlägen. Die haben jetzt zwar wirtschaftlich nicht den krassen Effekt, aber unisono, und so wurde es auch bewertet in den Kommentaren, da sind alle dafür, und zwar Prävention, Thema Prävention. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass das kommen wird. Wir haben es aufgegriffen in 3 Folgen schon, Folge 49 Alkoholkonsum, Folge 60 Rauchen und Folge 68 Zucker, finde ich übrigens noch den besten Titel, süß, bunt und macht unsere Kinder rund. Hier gerne nochmal reinklicken. Maßnahme 64, Erhöhung der Tabaksteuer. Maßnahme 65, Erhöhung der Alkoholsteuer auf Spirituosen. Maßnahme 66, Einführung einer gestaffelten Steuer auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke. Würde zusammen ungefähr 2 Milliarden Euro sparen. Finde ich, sind absolute No-Brainer. Und es muss 100% kommen. Und gerade langfristig gesehen haben die natürlich noch einen krasseren Effekt. Nicht nur bis 2030, sondern natürlich noch viel länger. Da würde man einfach massiv Geld sparen. Und das ist auch aktive Gesundheitspolitik, die man darüber über diesen Hebel steuern könnte. Also wenn das nicht kommt, dann fresse ich einen Besen. Und zwar live im Podcast.
Uiuiui, das ist meine Ansage, Leute.
Lego-Besen vielleicht.
Oh Gott, bitte auch das nicht.
Na ja, gut. Dann habe ich noch ein paar Sachen
aus der... Auch nicht in die Nase stecken, auch nicht ins Ohr stecken.
Dann habe ich noch ein paar Sachen aus der Kategorie, finde ich mega scheiße. Einmal die Rücknahme der Vergütung für die Aktualisierung und Erstbefüllung der EPA ab 2027, also elektronische Patientenakte, würde 0,6 Milliarden Euro sparen. Für die Aktualisierung, also klar, Erstbefüllung kann man von mir aus abschaffen, ja. Aber die Aktualisierung, übrigens dringend 1,90 Euro, ne? Das ist nix, ne? Und dafür, dass die Befunde einfach digitalisiert werden, ich finde, das muss erhalten bleiben oder irgendwie anders vergütet werden, weil am Ende des Tages macht es sonst kein Schwein. Ich habe das jetzt gerade durchgesetzt in der Praxis, dass die scheiß EPA überall funktioniert. Entschuldigung, wenn ich schimpfe. Ja, aber man darf jetzt nicht gerade, wo man was angefangen hat, was gut ist, das zurückdrehen, einfach nur, weil es billiger ist. Weil das spart Geld auch. Das muss mal gegengerechnet werden. Wenn diese ganzen Drecksbefunde nicht vorliegen, ich habe da MRT-Befunde drauf, alles, ja. Also das muss lieber verpflichtend gemacht werden, dass jeder gesetzliche Befund da in diese Akte reingeladen wird. Also das kann man, das darf man nicht abschaffen, sorry, also wirklich nicht.
Und dann, ich glaub, da macht man sich halt auch ein bisschen unglaubwürdig, muss man sagen, ne? Ja, als Bundesregierung erst sowas wieder einzuführen, dann darauf zu hoffen, dass das umgesetzt wird und dann wieder.
Aber das wird so.
Ja, ich glaube, dafür ist es auch zu früh. Vielleicht kann man das später mal machen, ne, wenn das, sag ich mal, so drin ist, aber mal gucken.
Ach, das wird so heimlich still und leise abgeschafft, das kann ich jetzt schon sagen. Das interessiert auch kein Schwein am Ende. Da gibt es auch keine Debatte drüber, sowas, weißt du, das machen die einfach so, ja, weg damit, scheißegal, wir wollen alles auf Papier haben. Ja. Was ich auch noch schlecht finde, ein einjähriges Preismoratorium auf Heilmittel, also zum Beispiel, dass man jetzt keine Kosten steigern darf, wenn man jemanden Physiotherapie oder sowas verordnet, dass das. Da der Preis angehoben wird, finde ich total bescheuert. Hat außerdem auch keinen langfristigen Effekt, wenn man sagt, ein Jahr wird es einfach nicht angehoben. Macht gar keinen Sinn, finde ich. 0,7 Milliarden langfristiger Effekt ist einfach null. So, gibt es noch irgendwas zu der Kategorie zu sagen? Sonst kommen wir nochmal in die kritische Kategorie, die ich übrigens gar nicht so kritisch finde.
Nach wie vor vielleicht nur, dass unsere absoluten Lieblingsvorschläge sind nach wie vor die Steuern auf Tabak, Alkohol und Zucker.
Ja.
Die Daumen sind gedrückt.
Ja, und wie gesagt, ich finde es gut, dass Wissenschaftler das jetzt einfach nochmal gesagt haben. Und es ist, wie gesagt, so bescheuert, wenn es nicht kommt, Alter. Da bezahle ich lieber privat für die scheiß EPA. Egal. Also, dann kommt Gruppe 3. Nochmal zur Erinnerung, 14 Maßnahmen, Einsparungen ungefähr 5,7 Milliarden Euro pro Jahr. Sind Einsparungen oder Einnahmen, die halt einen unsicheren oder potenziell negativen Effekt auf die Qualität der Versorgung haben könnten. Ich habe die Kategorie mal ein bisschen als das ungeliebte Kind klassifiziert. Wir fangen mal an mit der Maßnahme Nummer 2, Erhöhung der Zuzahlungsbegrenzung auf ein realwertiges Niveau. Weißt du, was Zuzahlungen sind, Julia, oder wo man zuzahlen muss zum Beispiel? Ich habe hier natürlich eine Tabelle reingemacht, du könntest ablesen, aber fällt es dir aus dem Bauch raus ein?
Ja, also es gibt bestimmte Medikamente auf jeden Fall, beziehungsweise es gibt ja immer mindestens 5 Euro, die erhoben werden auf jede, also Rezeptgebühr letztendlich.
Ja.
Und dann hängt es ja immer davon ab, was man halt verortet, an Hilfsmittel oder, keine Ahnung.
Genau.
Fahrtkosten stehen hier vielleicht noch in dieser Schlauen-Tabelle drin. Ja.
Auch eine Krankenhausbehandlung zum Beispiel muss man 10 Euro pro Tag aktuell zuzahlen. Ne? Das sind alles Maßnahmen, die wurden seit 2004 nicht mehr erhöht. Also so habe ich es jetzt, wie gesagt, in der Maßnahme verstanden. Und das soll jetzt angehoben werden auf, also die Eigenbeteiligung halt der Versicherten auf diese Maßnahmen, auf den Mindestbetrag von 5 Euro auf 7,50 Euro und den Höchstbetrag von 10 auf 15 Euro. Ja? Und außerdem soll es eine Dynamisierung erhalten und die Zuzahlung soll mit der Grundlohnrate oder an die Grundlohnrate angepasst werden, also an den ganz normalen Lohnanstieg im Durchschnitt. Auch das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein No-Brainer. Es gibt Leute, die sind zuzahlungsbefreit, wenn sie halt aus einem niedrigen Einkommensniveau kommen oder halt Sozialhilfe beziehen oder sonst was, dann absolut gerechtfertigt. Dann sollen die Leute die Versorgung oder diese Maßnahmen auch umsonst bekommen. Aber ich finde prinzipiell, das System darf nicht komplett umsonst sein und auch nicht, also 5 Euro oder 10 Euro, das muss jeder zur Verfügung stehen haben. Fertig.
Ja, das ist ja schon allein, Inflationsausgleich.
Ja, normal.
Alles wird, das kann ja nicht sein.
Und ich kann jetzt auch nicht mir vorstellen, dass das eine krasse Verschlechterung der Versorgung geben würde.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und das sind 2 Milliarden.
Wie gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, auch zuzahlungsbefreit zu werden.
Ja, genau.
Also deswegen, das bleibt ja, denke ich mal, erhalten.
Das bleibt erhalten, ja.
Ja, also von daher finde ich das auch absolut gerechtfertigt.
Ja.
Wundert mich eigentlich aber auch, dass das in der Kategorie 3 dann aufgeführt wird, ehrlich gesagt.
Ich bin jetzt kein Gesundheitsökonom und kann jetzt nicht genau sagen, in was für einer Hinsicht das die Versorgung verschlechtern könnte, aber dass die Leute halt sagen, okay, ja, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten. Ja.
Genau.
Am Ende finde ich es jetzt nicht so krass teuer. Ist ja auch egal. Wieder arrogante Meinung eines Arztes. Dann der nächste Punkt, die Absenkung des Krankengeldzahlbetrags. Und zwar geht es hier ums Krankengeld. Das müssen wir nochmal ganz kurz erklären. Der Hintergrund, es gab einen starken Anstieg der Krankengeldzahlbeträge in den letzten Jahren. Was bedeutet das? Angenommen, die Julia hat jetzt einen Kreuzbandriss beim Tennisspielen. Hoffentlich nicht. Kopf auf Holz. Und wird dann krankgeschrieben, die wird operiert und ist dann insgesamt 6 Wochen krank. Was passiert dann? In den ersten 6 Wochen, wer bezahlt dann deinen Lohn, Julia?
Ja, meine gesetzliche Krankenversicherung.
Falsch, dein Arbeitgeber in den ersten 6 Wochen, wenn du krankgeschrieben bist.
Ach stimmt, mein Arbeitgeber macht ja Lohnfortzahlung.
Genau.
Okay, ich sag's nochmal, ja?
Ja.
Also wer bezahlt dann meinen Lohn? Mein Arbeitgeber 6 Wochen.
Genau, und im Anschluss an die 6 Wochen zahlt es dir das Krankenkasse.
Die Krankenkasse.
Die Krankenkasse, genau.
Genau.
Und das sind aktuell 70% des Bruttogehalts, was die Julia dann kriegen würde, beziehungsweise 90% des Nettogehalts. Ja, und das dann für insgesamt maximal 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren, wenn die Julia wegen dem gleichen Problem nochmal krankgeschrieben wird. Das ist sehr lange, finde ich. Das ist über 1 Jahr, das sind 1,5 Jahre und das ist sehr viel Geld. Und das soll jetzt abgesenkt werden von 70% auf 65%, was ja immer noch so viel wäre, wie, sage ich mal, Arbeitslosengeld 1. Ja, also von daher finde ich das ist eine verträgliche Maßnahme. Sage ich jetzt einfach wieder, kann ich nachvollziehen. Das sind insgesamt 1,3 Milliarden, die da kurzfristig gespart werden könnten. Das ist viel Geld. Und ich finde, das ist eigentlich was man auch in dem Maß, das sind 5%, ist jetzt nicht unendlich viel Geld. Ich glaube, da wird jetzt keiner obdachlos. Und trotzdem, 78 Wochen ist ja trotzdem noch eine lange Zeit.
Ja, wobei, also da kann ich halt verstehen, dass das in dieser Kategorie 3 gelandet ist, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, je nach Einkommen sind 5% jetzt schon existenziell unter Umständen und eher ein Anreiz dafür, wieder zu früh arbeiten zu gehen, was halt vielleicht auch die Gesundheit dann eher beeinträchtigt.
Aber 78 Wochen, also da weiß ich halt immer nicht, welche Krankheit, die jetzt nicht lebenszeitlimitierend ist, 78 Wochen behandelt werden muss.
Naja gut, es gibt ja schon sehr viele psychische Erkrankungen auch einfach. Ne? Ja. Und ich meine, überleg doch mal, wie lange erwarten die Leute dann auf ihren Therapieplatz?
Klar.
Die fangen ja teilweise ein halbes Jahr später erst an, überhaupt eine Therapie zu ergreifen.
Ja.
Ne? Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ich
finde es jetzt im ersten Blick erstmal gut, ja, man muss kritisch diskutieren, aber sehe ich jetzt nicht, warum man das nicht zumindest in Erwägung ziehen könnte, sage ich mal. Und wie gesagt, es muss was gespart werden. Und es ist ja nicht so, dass man dann nichts bekommen würde. Das darf man ja auch nicht vergessen. Dann nächste Maßnahme. Dann kommt noch ein Klassiker. Die Rücknahme der Erhöhung der Festzuschüsse für Zahnersatz. Also Zahnersatz würde teurer werden, würde nicht gestrichen werden, aber würde teurer werden, würde 0,6 Milliarden Euro sparen. Also würde halt auch wieder klassischerweise die armen Leute treffen. Ne? Die haben dann halt keine Zähne mehr und die Gutverdiener zahlen halt einfach mehr dafür. Ist schwierig, ne? Und da muss man halt, es darf halt nicht die armen Leute zu hart treffen, ne? Also die sozioökonomisch schlechter gestellten. Das ist halt immer bei solchen Sachen halt, finde ich, schwierig.
Ja, auf der anderen Seite muss man halt sagen, ich finde, es setzt ja dann, so blöd es klingt, vielleicht ja schon den Anreiz mehr für Prävention, dass man halt regelmäßiger zur Kontrolle geht, um halt solchen Dingen vorzubeugen.
Vielleicht kann man das ja mit der Zuckersteuer ausgleichen.
Ja.
Naja, zu guter Letzt nochmal den Bogen spannen. Wir kommen nochmal zur Psychotherapie. Da habe ich auch nochmal was gelernt. Soll die Psychotherapie zurückgeführt werden in die sogenannte MGV? Das ist die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung. Es gibt einmal EGV und MGV. Also EGV ist extrabudgetäre Vergütung und MGV ist halt die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung. Das sind die Leistungen, die über die gesetzliche Krankenversicherung abgerechnet werden und aus diesem Budget der normalen Abrechnung rausfallen. Das sind die EGVs. Und da ist aktuell die Psychotherapie drin. Der Hintergrund ist, zwischen 2015 und 2025, wir haben es, glaube ich, auch in der Psychotherapie-Folge kurz angesprochen, gab es eine durchschnittliche Steigerung der Löhne oder der Ausgaben in diesem Bereich für die Psychotherapie bei 7%. Im Vergleich zu anderen ärztlichen Behandlungen sind die halt im selben Zeitraum nur um etwa 4% gestiegen. Das heißt, sie sind stärker angestiegen. Das will man damit rückgängig machen. Ah, ist schwierig, weil am Ende geht es natürlich immer zu Lasten der Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Und das Problem ist auch da wieder, der Psychotherapeut kann natürlich seine Behandlung auch nicht ins Unermessliche steigern. Der kann ja nicht einfach sagen, ja gut, mein Tag hat nur 8 Stunden, meine Therapiesetzung geht einfach 1 Stunde. Kann ich einfach noch jemanden dran nehmen, um meinen Verdienstausfall damit zu kompensieren. Ja. Außerdem in anderen Bereichen, das haben wir jetzt nicht erwähnt, geht es ja auch nochmal darum, dass diese Kurzzeittherapie ja auch gestrichen werden soll. Ne? Also das würde dann wieder doppelt hart die Leute mit einer psychischen Erkrankung treffen. Aber dass die GKV ja irgendwie ein Problem mit den psychisch erkrankten Menschen hat, das haben wir ja schon in der letzten Folge angesprochen. So, liebe Julia.
Sad but true.
Da sind wir, den wilden Ritt haben wir jetzt erstmal beendet. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Prinzipiell nicht. Ich finde es gut, dass es doch viele Vorschläge gibt, wo man sich jetzt hoffentlich die beste mögliche Lösung zusammenklauben kann am Ende des Tages. Was mich einfach insgesamt so ein bisschen wundert, ist halt wirklich, ich meine, wir haben vor ja ziemlich genau 10 Folgen darüber berichtet, was so die Sparpläne sind einfach. Und irgendwie jetzt ein paar Monate später kommt einfach so ein komplett andere Ausgangssituation zutage und halt auch dementsprechend andere oder endlich mal richtige Vorschläge, muss man sagen. Ne?
Ja.
Finde ich halt einfach für die Bundesregierung an sich ein bisschen verwunderlich, aber
ja gut.
Ja.
Ich glaube, man darf ja nicht vergessen, um auch Nina Wagner in Schutz zu nehmen, die ist natürlich fachfremd. Vielleicht kann man natürlich auch sagen, es hätte man jemand anders nehmen sollen, aber die ist natürlich auch von großen Scheißhaufen gesetzt worden und gesagt hat, jetzt mach Gold draus oder mach zumindest mach weniger Scheiße draus. Und ja, keine Ahnung, ist schwierig, aber ich glaube, man kann da schon, also ich finde es gut, dass es so gemacht wurde und um das Ganze nochmal abzuschließen, bevor wir nochmal kurz in die Analyse und die Take-Home-Message gehen, fand ich noch ganz passend dazu einen Kommentar von dem Bundesärztekammerpräsidenten Klaus Reinhardt. Und zwar hat der gesagt, werde entscheidend sein, dass die Vorschläge zu einem stimmigen Gesamtkonzept weiterzuentwickeln, das nicht nur kurzfristig Finanzlücken schließt, sondern die Basis für ein zukunftsfest ausgestaltetes und solidarisches Gesundheitswesen schafft. Außerdem, ich rate daher allen Beteiligten, nicht in eine aufgeheizte Debatte über Einzelmaßnahmen zu verfallen. Stattdessen sollten die verantwortlichen Akteure gemeinsam tragfähige Lösungen für nachhaltig stabile GKV-Finanzen erarbeiten. Einfach zusammenarbeiten, wir müssen jetzt was machen, es geht nicht anders und nicht jetzt bashen à la CSU, à la Markus Söder, einfach nur sagen, was man blöd findet, ohne was dazu beizutragen. Deswegen, wir versuchen auch konstruktiv zu bleiben und zeigen uns offen für Veränderungen.
Und damit dann einmal zur finalen Take-Home-Message. Ich denke, wir sind am Ende dieser Folge alle einig, dass es ohne Reform einfach nicht geht. Die Krankenhausreform gestaltet sich ja schon mehr als schwierig und ist ja aus finanzieller Sicht zuletzt auch ein absoluter Flop. Auch wenn die Maßnahmen hier umgesetzt werden, brauchen wir trotzdem natürlich auch noch weiterliegend grundlegende Reformen. Aber ich denke, Für uns als deutsche Bevölkerung ist es schon mal gut, dass es Möglichkeiten gibt, dass eben über die nächsten 5 Jahre unsere Krankenkassenbeiträge nicht komplett explodieren. Wie bewerten wir das Ganze, Felix?
Also ich denke, es sind einige oder sogar viele sinnvolle Maßnahmen dabei. Außerdem hat sich die Kommission mal die Zeit genommen, politische Maßnahmen der letzten Jahre auch zu bewerten, wie diverse Gesetze, die ja auch Julia unter anderem kommentiert hat. Viele Maßnahmen sind nichtsdestotrotz natürlich auch kritisch zu sehen, da sie insbesondere im niedergelassenen Bereich einer krassen Gehaltskürzung gleichkommen werden und Insolvenzen irgendwie natürlich auch nach sich ziehen könnten. Und das bedeutet natürlich einfach eine schlechtere Grundversorgung. Im stationären Bereich sehe ich einfach nur noch Chaos, muss ich ganz ehrlich sagen. Kosten, die man hier spart, entsprechen am Ende auch einfach nur mehr Schulden, die der Staat so oder so übernehmen wird und dann mit diesem Sondervermögen da abgleicht. Einige Sachen sind einfach gut und Zeit, dass sie umgesetzt werden, wie die Stärkung der Prävention, Zweitmeinung bei Prothesen und auch die höheren Zuzahlungen für medizinische Leistungen. Mhm. Und dann bleibt uns nur noch eine Sache zu sagen.
Auch diese Woche haben wir wieder gelernt, ein Missstand ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance für Verbesserung. Und wenn du dich nicht an Missständen verbrennen möchtest und scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch das nächste Mal wieder ein.
Gute Dienste, schlechte Dienste.
Ja, gute Dienste, schlechte Dienste haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich mache ja keine Dienste mehr, Julia.
Schon.
Ja. Aber weißt du, wer jetzt wieder seinen Dienst angetreten hat?
OMG, yes. JD und Turk.
Dr. John Dorian und Dr. Christopher Turk, nämlich im Sacred Heart Hospital. Auch wenn das Original-Set von Scrubs ja abgerissen wurde, das haben die ja wirklich in einem verlassenen Krankenhaus damals gedreht, haben die das genaue Set nochmal neu aufgebaut. Und ich konnte es letzte Woche nicht mehr abwarten und habe ja die erste Folge, die in Deutschland auf Disney Plus erschienen ist, in Klammern Hulu, schon in der Mittagspause geguckt, letzte Woche Mittwoch, um es dann zu Hause nochmal zu gucken und um es dann nochmal zu gucken. Also ich habe die erste Folge schon dreimal geguckt und ich muss sagen, ich bin hin und weg begeistert. Ich finde, Dr. Cox läuft ein bisschen unrund, also der hat bestimmt auch was an seiner
eine Cox-Arthrose.
An seiner Cox, genau, hat er auch ein Problem. Aber es ist wirklich gut gealtert, finde ich. Es ist eines der besseren Remakes, was man so in den letzten Jahren gesehen und von dem man gehört hat auch. Also ich bin ganz klarer Fan, ich kann es euch nur allen empfehlen. Ich möchte auch nicht zu viel spoilern. Es hat wirklich den Vibe absolut getroffen. Es gibt natürlich viele Charaktere, die jetzt erstmal nicht aufgetaucht sind. Vielleicht haben sie noch einen Gastauftritt. Man wird sehen, aber man kann auch Sachen neu auflegen und es ist wirklich eine schöne Sache.
Eine Frage, ich habe es ja noch nicht gesehen. Was ich aber ganz, ganz schlimm finde immer, ist, wenn so Remakes gemacht werden von Serien und dann werden die Schauspieler ausgetauscht durch andere Charaktere, die dann immer genauso aussehen und genauso reden, aber dann doch mal ganz anders sind. Gibt es solche Fails?
Also bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, es gab ja nur eine Folge in Deutschland. Morgen kommt die zweite Folge. Also wir nehmen es heute am 31. März auf. Und am 1.4. kommt sozusagen die zweite Episode. Also es gab jetzt noch keine Laverne oder so, die man vielleicht schon mal, von der man schon mal gesehen hat, diese Krankenschwester, die damals nochmal durch ihre Zwillingsschwester, glaube ich, ersetzt wurde, nachdem sie ja irgendwann mal gestorben ist in der einen Staffel. Also was gab es noch nicht, aber es kommt, irgendwelche so Charaktere kommen bestimmt nochmal. Aber es gibt viele alte Charaktere, die auch wiedergekommen sind, wo man auch kritisch bewertet, zum Beispiel den Todd, also diesen sehr maskulinen Chirurg, der immer sexistische Sprüche gemacht hat und dann High Fives gegeben hat, wer es noch weiß. Und der kam auch wieder vor und der spielt auch mit. Und das wird jetzt natürlich dann so gemacht, dass es jetzt mehr, also dass man natürlich mehr sensible Sprache verwendet und nicht mehr so sexistisch halt ist. Ne? Also das wird schon gesagt. Ja. Und auch bei Dr. Cox, der natürlich immer sehr grob war, der wird auch jetzt anders, dann sagt er auch selbstreflektierter, dass er das halt so nicht mehr machen kann, wie er es früher gemacht hat.
Altersmilde.
Also, von daher, es ist nicht unmöglich für die alten weißen Männer, das auch im Alter dann nochmal eine neue Reife oder nochmal neue Taktik der Weiterbildung vielleicht angewandt wird. Also vielleicht da auch nochmal was mit nach Hause nehmen.
Yay.
Wann kann man denn die nächste Folge mit nach Hause nehmen, liebe Julia, wenn wir jetzt langsam mal die Outro-Musik im Hintergrund anmachen?
Also, unsere nächste Folge wird es geben, erwartungsgemäß am 16.04.2026 mit einem weiteren spannenden Thema. Wer es bis dahin nicht ohne uns aushält, der kann uns auch gerne mal einen Gruß hinterlassen bei Instagram zum Beispiel, ams-podcast. Da posten wir halt, wie gesagt, auch zur heutigen Folge noch viel informatives Material. Ansonsten auch gerne Rückmeldungen oder auch weitere Empfehlungen für Folgen an unsere E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com. Wem es heute wieder gefallen hat mit uns, gerne auch liken und entsprechende Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns gehört habt, dalassen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Bussi Baba.
Adieu.
Ade.
It's our dream to be together forever, It's our dream to be together forever, I fly, you fly, we fly to the dreamland. Whoa, whoa, whoa. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dreams to be together forever. It's our dreams to be together forever. Together forever. Forever together.